Meine Kindheit im Scheunenviertel. Mein Vater, Hirsch Lewin aus Wilna, wurde im Ersten Weltkrieg als Zivilgefangener nach Deutschland verschleppt und musste in einer Fabrik arbeiten, die Lokomotiven baute. Er wurde ziemlich gut behandelt und blieb nach dem Kriege in Deutschland. Da er studierter Rabbiner war, fand er eine Stelle in einer jüdischen Buchhandlung in Berlin. Meine Mutter, Roddel, Papisch, kam auch während des Krieges aus Pinsk zu ihrem Bruder, ein Diplom-Maschineningenieur, der schon seit 1905 in Frankfurt am Main lebte und arbeitete. Meine Eltern heirateten im Jahre 1923 und meine Schwester Lilly kam 1925 zur Welt. Als ich im Mai 1927 geboren wurde, wohnten meine Eltern in der Grenadierstraße 17. Ich bin daher ein waschechter Berliner aus dem Scheunenviertel. Ich wurde Wolfram Wolf genannt, aber mein Kosename war Bubi und das blieb. Auch heute nennen mich meine Kinder Enkel und sogar mein Urenkel Bubi. Kurz nach meiner Geburt zogen wir um in die Grenadierstraße 28 in eine kleine Wohnung hinter einem Laden, in dem mein Vater seine eigene jüdische Buchhandlung eröffnete. Als dann im Dezember 1932 meine Schwester Renate Rivka ankam, zogen wir in eine größere Wohnung im selben Haus, wo also meine Eltern, meine Großmutter, Lilly, Rivka und ich lebten. Es war ein ziemlich großes Haus mit vielen Wohnungen. Wir spielten im Hof mit allen anderen Kindern, Hopse, waren aber die einzigen, die jüdisch waren. Am anderen Ende des Hofes war eine Senffabrik und manchmal erlaubte uns der Olle, ein bisschen Mostrich zu lecken. Lilly ging in die Mädchenschule in der Auguststraße. Später ging auch Rivka dorthin. Ich wurde in der Riekestraße eingeschult. Fräulein Feist war meine sehr nette und hübsche Klassenlehrerin. Dort lernte ich drei Volksschulklassen, übersprang eine Klasse und ging dann ins Adassis-Roel-Realgymnasium im Sigmundshof 11 im Westen. Die nächsten 4 Jahre fuhr ich jeden Wochentag mit der S-Bahn vom Bahnhof Börse bis Tiergarten in die Schule. Außer den üblichen Fächern lernten wir noch Englisch, Lateinisch und Hebräisch. Es war eine gute Schule, denn vieles ist mir geblieben. Ich hatte gute Freunde, aber viele Klassenkameraden wanderten aus. Andererseits kamen immer neue hinzu, die als Juden von den allgemeinen Schulen verjagt wurden. Lilly und ich waren dünn und schmächtig und wir bereiteten meiner Mutter und Großmutter viele Sorgen, denn wir aßen zu wenig. Der Arzt verschrieb mir Leinöl und jeden Tag lief mir meine Oma hinterher, bis sie mich erwischte und ich musste dann das ekelhafte Zeug runterschlucken. Rivka andererseits war rund und pummelig. Meine Mutter legte viel Wert auf die Natur und fuhr mit uns, wenn es irgendwie ging, nach Treptow auf die Wiese, in den Grunewald, nach Wannsee oder Schlachtensee. Nach der Schule turnten wir. Wir wurden oft zur Erholung in jüdische Kinderheime in Kolberg an der Ostsee nach Güstrow und Sarow geschickt, um ein paar Gramm zuzunehmen. Im Sommer fuhren wir alle auf einige Wochen nach Bad Freienwalde, wo meine Eltern eine Wohnung mieteten und mein Vater kam zum Wochenende. Meine Eltern arbeiteten schwer und lange Stunden und das Geschäft war sehr erfolgreich. Vater war bei seinen Kunden und auch bei den Lieferanten sehr beliebt. Im Geschäft gab es tausende Bücher, vom kompletten Satz des Talmuds, aller Arten hebräische Gebetbücher, auch mit deutscher oder jiddischer Übersetzung, 11 Bände Geschichte der Juden von Grätz und Dubnow, bis zu Kinderbüchern von Joachim Prinz. Im Keller waren die antiquatischen Bücher und Raritäten. Stundenlang vertieften sich Bücherwürmer in den Schätzen. Mein Vater wusste, sie werden nichts kaufen, aber er lächelte nur. Viele Arten Paletten aus Seide, leichter Wolle und die ganz schweren kamen aus der Tschechoslowakei. Handgestickte Tefillinbeutel, Mezuzis, silberne Leuchter, Chanukiot aus Bronze und Silber, Besomim-Büchsen und geflochtene Kerzen für die Havdole. Sogar Rasierpulver für die Orthodoxen, die kein Rasiermusser benutzten. Die Kunden waren ein buntes Mosaik von Ultraformen bis zu Reformjuden. Vor den hohen Feiertagen war Hauptsaison und das Geschäft war bis in die späten Stunden voll. Lilly und ich halfen im Geschäft beim Sortieren und Packen, aber manchmal gab es auch wichtigere Aufgaben. Zu Sukkot flochten wir kleine Körbchen aus Bast, die am Lulav die Myrten und Weiden hielten. Aber nicht nur jüdische Bücher und Kultusartikel waren im Angebot, sondern mehr und mehr konzentrierte sich mein Vater auf Schallplatten mit jiddischen und hebräischen Liedern und kantoralen Gesängen. Mein Vater war sehr musikalisch und kannte und liebte sein Leben lang alles, was an jüdischer Musik gab. Künstler und Musiker gingen bei uns ein und aus. Oft, als wir Kinder schon in den Betten waren, hörten wir vom Wohnzimmer, wie die neu entdeckten Sänger und Kantoren ihm vorsangen. Den Kantor Israel Bakon entdeckte er als junges Talent und nahm mit ihm viele Platten auf. Bakon war auch bei uns zu Hause ständiger Gast. Meine Oma bewirtete ihn mit russischem Tee. Er erschien immer im schwarzen Gehrock und weitem schwarzen Samthut, in der Hand eine Tüte. Ich sah ihm fasziniert zu, wie er daraus einige rohe Eier schluckte. Er war überzeugt, es verbessert die Stimme. Dann schälte er sorgfältig die Orangen, Meranzen, wie er sie nannte. Und dann machte er Stimmübungen. In einem Studio wurden die Aufnahmen mit Orchester gemacht. Dann wurden die Platten bei der Firma Lindström gepresst und erschienen unter dem Label Semmer, Halevin. Der Vertrieb war nicht nur in Deutschland und Polen, sondern auch nach Amerika. Bei uns im Wohnzimmer stand ein Grammophon und wir Kinder spielten die Platten und kannten alle Lieder auswendig. Der Schlager war Lebke Furtke in Amerika und wir sangen jedes Wort mit. Wir hatten aber auch Es blitzen die Sterne von Benjamino Gigli und ein Lied geht um die Welt, gesungen von Josef Schmidt. Meine Oma Broche sprach und ließ nur Jiddisch. Meine Eltern sprachen Jiddisch miteinander, mit uns Deutsch und wenn wir etwas nicht verstehen sollten, sprachen sie Russisch. Wir Kinder haben unsere Großeltern und Onkel und Tanten in Wilna nie gekannt, mit Ausnahme von Tante Masche, die älteste Schwester meines Vaters, die uns einige Male auf ihrer Reise nach Marienbad besuchte. Mütterlicherseits kannten wir Cousins und die Tante Fanny, die Witwe von Mutters ältesten Bruder, die in Charlottenburg wohnte und die wir oft besuchten. Mit den anderen gab es nur rege Korrespondenz in Jiddisch. Wir Kinder waren leider nie in Wilna oder Pinsk. Es war doch eine wundervolle, schöne Kindheit. Ich war 11 Jahre alt, dann kam die Kristallnacht und danach eine finstere Zeit. Frühmorgens rief ein Freund meines Vaters, der ein Ehrenkonsul war, wir sollen sofort in seine Wohnung im Westen kommen, denn etwas Schlimmes braut sich an. Mein Vater und ich fuhren hin. Meine Mutter, Großmutter und Schwestern gingen zu anderen Freunden. Das Geschäft und unsere Wohnung wurden völlig zerstört. Alles wurde auf einen riesigen Scheiterhaufen mitten der Straße geworfen. Die Flammen loderten bis zum dritten Stock empor. In der Grenadierstraße brannten viele dieser Brände. Als es dunkel wurde, kamen wir zurück und ich sah noch das Feuer. Mein Vater weinte bittere Tränen. Alle Errungenschaften, die er mit schwerer Mühe geschafft hatte, waren nun zu Asche. Reste der Waren, die nicht verbrannt waren, wurden beschlagnahmt und wir mussten selber Listen machen und alles abliefern. Meine Eltern versuchten schon lange zu emigrieren, waren hier und dort registriert, aber Wartelisten waren endlos. Bei Kriegsausbruch wurde mein Vater mit vielen tausenden anderen Juden verhaftet und ins KZ Sachsenhausen gebracht. Jeden Tag bekamen die Frauen in unserer Gegend Telegramme mit der Nachricht über den Tod ihres Mannes. Meine Mutter lief wie besessen herum, Tag und Nacht, und versuchte alles, um meinen Vater freizukriegen. Sie bat um Hilfe von Parteigenossen, von Konsulaten, bei der Gestapo mit dem Argument, mein Vater hat einen Nansen-Pass und als Russe ist er doch ein Verbündeter. Sie war auch eng verbunden mit Rescher Freier vom Palästinaamt. Nach 6 langen Monaten wurde mein Vater aus dem KZ entlassen. Mehr tot als lebendig, ein Skelett. Das Bild ist für mich unvergesslich. Wir wissen bis heute nicht, warum gerade er entlassen wurde. War es das gefälschte Palästina-Einreise-Permit, das Rescher Freier ausstellte, oder war es der Nansen-Pass oder sonst was? Auf jeden Fall, die Bedingung war, er muss sofort Deutschland verlassen. Eins ist sicher, nur meine starke, einfallsreiche, unermüdliche Mutter hatte seine Entlassung vollbracht. Mein Vater fuhr nach Pressburg und schloss sich einer großen Gruppe Flüchtlingen an, die auf einem verrosteten Donaudampfer hin und her fuhren in Jugoslawien, Ungarn oder Rumänien, jeweils erfolglos Obdach suchten. Die Flüchtlinge beschlossen dann, es doch mit dem Schrottdampfer zu versuchen, direkt nach Palästina zu segeln. Das Schiff sank, aber alle wurden gerettet und landeten schließlich im Internierungslager Ferramonti in Italien. Sobald es Nacht wurde in Berlin, bombardierten die Engländer die Stadt. Wir saßen im Keller, in der Waschküche, denn die Juden durften ja nicht in den Luftschutzkeller. Von der S-Bahn sah ich manchmal zerbombte Häuser. Anfangs Juni 1940 wurde ich Bar Mitzwa. Die Einsegnung fand in der alten herrlichen Synagoge in der Heide-Reuter-Gasse statt. Es war die erste Synagoge Berlins, 1712 gegründet. Im Hofe anderer Häuser und tief gebaut, damit sie die anderen Dächer nicht überragt. Für mich war es ein trauriges Fest, mein Vater war ja nicht dabei. Zum Andenken erhielt ich ein Gebetbuch mit der Widmung der jüdischen Gemeinde. Das Gebetbuch ist hier im Jüdischen Museum. Es war vielleicht die letzte Bar Mitzwa in dieser Synagoge, leider besteht sie nicht mehr. Jetzt war es auch schon für Jungs in meinem Alter brenzlig. Einige wurden verhaftet und ins KZ geschickt. Rescher Freier, die Gründerin der Jugendalia, die wegen der gefälschten Zertifikate angezeigt wurde, musste schnell weg, ging mit ihrer Tochter zu Fuß über die Grenze nach Jugoslawien. Ein bezahlter Schmuggler führte sie. Aus Zagreb schrieb sie sofort meiner Mutter und anderen Frauen, die 13-, 14-jährigen Söhne auf demselben Weg nach Jugoslawien zu schmuggeln. Meine Mutter beschloss also schweren Herzens, mich mit einer Gruppe von 11 gleichaltrigen Jungs aus der Gefahr zu bringen. Wir waren alle aus dem Scheunenviertel. Die meisten hatten Väter im Lager. Einige waren Waisen. Die Gestapo war mit dem Plan einverstanden und wir bekamen Ausreisevermerke mit der Warnung, nie wiederzukommen. Nach einem tränenreichen Abschied fuhren wir mit der Bahn bis Graz und dann in der Begleitung von 2 Männern die ein weit sichtbares Parteiabzeichen trugen, bis nahe an die Grenze. In der Nacht überquerten wir lautlos im Wald die Grenze und in der folgenden Nacht erreichten wir Maribor. Von dort holten uns zwei Autos nach Zagreb. Jeder von uns wurde bei einer jüdischen Familie aufgenommen und versteckt gehalten. Ich wohnte bei einer großen Familie, die mich wie ihr eigenes Kind behandelten. Nach und nach kamen mehr Gruppen Jungs aus Deutschland und Österreich. Die jüdische Gemeinde bewirkte es, dass die Behörden uns in Ruhe lassen. Wir hatten unseren Club und dort bekamen wir Unterricht in Hebräisch und anderes. Im Winter wurde eine Gruppe Mädels aus Berlin geschickt, meine Schwester Lilly unter ihnen. Leider wurden sie von der jugoslawischen Grenzpolizei geschnappt. Es gelang der Gemeinde aber, die Behörden davon abzuhalten, die Mädels nach Deutschland zurückzuschicken und sie wurden in einem alten Schloss mit anderen Flüchtlingen interniert. Ich durfte Lilly zweimal besuchen. Wir zählten nun schon 200 Jungs und Mädels. Rescher versuchte verzweifelt, uns nach Palästina zu schicken, aber es gab keine Zertifikate und der Krieg wütete im Mittelmeer. Im März 1941 kamen endlich doch 100 Zertifikate und Reisepässe mit verschiedenen Visen wurden schnell bereitet. Lilly war leider nicht auf der Liste. Am Tag vor dem Einmarsch der deutschen Armee nach Zagreb konnten wir, 100 Kinder, gerade noch nach Belgrad fahren. Dann ging es weiter mit dem Orientexpress über Griechenland, die Türkei, Syrien und Libanon. Pessach sind wir in Palästina eingereist. Welche Freude, wir waren gerettet. 5 von uns, die Jüngsten, wurden in ein Internat der Jugendalia in Jerusalem gebracht. Dort waren schon 50 Flüchtlingskinder aus verschiedenen Ländern. Die Leiterin, die Lehrer und Betreuer waren aller Jeckes. Wir gingen in die Schule, arbeiteten im Garten und lernten zusätzlich Mathematik und Englisch. Wir sangen im Chor Werke von Bach, Händel und Mozart. Im April 1942 war unsere Familie völlig zerstreut. Mein Vater im Internierungslager in Italien. Lilly war im besetzten Jugoslawien und meine Mutter, meine Großmutter und Rivka waren noch in Berlin. Und ich war im freien Jerusalem. Gab es überhaupt noch Hoffnung, dass wir uns alle jemals wiedersehen werden? Wir erlebten aber doch ein Happy End. Die Geschichte, wie meine Eltern und Schwestern gerettet wurden, ist zu lang und verzwickt, um sie hier zu erzählen. Bei der Flucht gab es Erfolge und viele Rückschläge. Am Ende sind wir alle im Juli 1944, also noch vor Ende des Krieges, in Palästina wieder vereint worden. Von all meinen Freunden und Bekannten aus Berlin sind wir die einzige Familie, die nach dieser Odyssee wieder vollständig zusammen war. Mein Vater und ich errichteten die erste Schallplattenfabrik in Israel und erlebten noch eine glückliche Zeit mit uns. Meine Schwestern und ich haben große Familien, je 3 Kinder, viele Enkel und Urenkel. Leider ist Rivka, meine jüngere Schwester, vor 2 Jahren gestorben.